In den meisten Fällen mag ich es, Trauer feiern zu gestalten. Der Grund ist nicht, dass ich irgendwie zynisch wäre oder so, sondern weil ich den Eindruck habe, bei so Abschiedsgottesdienst kommt es mir immer so vor, wie die Zeit zum Ziel gekommen wäre und der Himmel irgendwo offen steht. Am Sterbebett sagt man oft, wenn man sich verabschiedet, wir sehen uns im Himmel wieder. Ist das wirklich so oder ist das mehr ein Wunschtraum? Und wo ist denn das? Wo findet das statt? Und wie wird es sein? Um diese Frage geht es heute Morgen. Gott hat die Welt geschaffen, die Kreation. Ich habe hier ein Bild, einfach eine Skizze mitgebracht, lauter Kreise, wo einfach einmal so symbolisieren die verschiedenen Sachen, die Gott geschaffen hat. Ein Kreis symbolisiert vielleicht den Mars, eins ist irgendeine Giraffe und eins bist du von diesen Kreisen. Und jetzt gibt es einen einzigen Kreis, der hat eine Innenperspektive. Das ist auf der nächsten Seite. Hat eine Innenperspektive. Nur du weißt von dir selber, wie du Sachen erlebst. Nur du weißt es, wie es sich anfühlt für dich. Durch den Regen zu laufen, barfuß durch eine Pfütze durchzulaufen beispielsweise. Nur du weißt für dich, was bedeutet, einen Mensch zu verlieren oder was es bedeutet, sich zu freuen. Die Innenperspektive, dass ich, die Bibel sagt auch Seele, die hast nur du selber von dir. Ich bin in dieser Predigt inspiriert worden von einem Vortrag von Johannes Hartl, wo er einen Vortrag hat zum Himmel, Hoffnung oder Hirngespinst. Und auch das Bild habe ich von ihm übernommen. Ich habe ein zweites Bild oder eine zweite Frage. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, Laien. Der lange Weg nach Hause. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ist gar nicht wichtig, ob ihr dich kennt. Und meine Frage ist, wo ist eigentlich die Geschichte? Wo ist die Geschichte? Ist die in dieser Druckerschwärze? Ich könnte dich da rauskratzen und die Geschichte ist nicht mehr da. Oder ist die Geschichte auf diesen Seiten und wenn ich die rausreisse, ist die Geschichte nicht mehr da? Wo ist eigentlich die Geschichte? Wenn alle Bücher auf dieser Welt über den Laien die Geschichte verbrennt werden, ist die Geschichte weg. Nein, da kommt vielleicht jemand mit dem DVD, dem Laien, und der Laien taucht die Geschichte auch auf in einer ganz neuen Dimension. Was ist mit unserer Geschichte, wenn wir sterben? Wenn wir mal sterben, was passiert mit unserer Geschichte? Was passiert mit unserer Innenperspektive? Was passiert mit unserer Seele? Wenn wir sterben, ist das einfach weg. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte, durch alle Kulturen, durch alle Religionen. Die Hoffnung nach einem Leben, nach dem Tod, die ist allgegenwärtig. Bereits in der Antike haben es den Leuten, die gestorben sind, irgendwelche Gegenstände mit ins Grab hineingegeben, weil sie gedacht haben, die können es im späteren Leben sicher mal gut gebrauchen. Oder wenn man an die Ägypter denken, die Pyramiden gebaut haben, als Grab von den Pharaonen auch unter anderem. Und wie kreativ, dass sie die Grabkammern ausgestaltet haben. Wir denken, es muss schön sein im Leben nach dem Tod. Die Hoffnung, Gott zieht sich wie einen roten Faden. Es gibt ganz, ganz wenige Leute, die überzeugt sind, dass mit dem Tod einfach alles fertig ist. Bereits der Salomo hat 1000 Jahre vor Christus geschrieben, folgender Satz, Prediger 3, Vers 11. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Der Salomo sagt, die Sehnsucht oder die Vorahnung, dass noch mit dem Tod nicht alles fertig ist, da ist vom Schöpfer unser Herz hineingelegt. Das ist vorhanden und darum wahrscheinlich auch zieht sich das durch alle Kulturen und Religionen durch. Der Mensch trägt Hoffnung in sich, dass sein Ich, seine Seele nicht ins Nichts fällt, wenn er einmal stirbt. Wir glauben und hoffen auf ewiges Leben. Wir hoffen, dass aus dem Buch einmal ein DVD entsteht, einmal ein Film entsteht. Nebst dem Essen, Schlafen und Sterben hat der Mensch eine weitere typische Eigenschaft. Und zwar hat er die Sehnsucht in sich, dass die Liebe bleibt und dass Gerechtigkeit geschieht. Liebe und Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist auch etwas, was ein Mensch in seinem Herz hineinträgt, in der Sehnsucht hat. Und ich frage mich jetzt heute Morgen, was ist denn die christliche Vorstellung von Hoffnung? Was ist denn die christliche Vorstellung von Himmel? Ich gehe zuerst das Alte Testament, die alttestamentliche Vision, und ich finde, das ist extrem wichtig. Wenn man sagt, das ist Altes Testament, im Neuen Testament ist alles anders, aber die alttestamentliche Vision war ein Land, wo Gott und Mensch zusammen sind. Das war die alttestamentliche Hoffnungsvision. Und der Abraham hat seine Verheißung, hat sein Heimatland verloren. Und ist aufgebrochen in ein neues Land. Richtig Land Kanaan. Das war ein richtiges Land. Das war nicht irgendetwas etwas Geistiges, etwas Seelisches. Das war ein richtiges Land, wo Milch und Honig fließt. Und ein Land, wo Gott und Mensch miteinander zusammenwohnen möchten. Leider ist das Vorhaben aufgrund von der Untreue der Menschen nicht zum Ziel gekommen. Und darum ist Jesus erschienen. Und Jesus ist der, der extrem viel über Himmel geredet hat und auch über die Hölle. Er hat über Himmel und Hölle geredet. Alles, was wir eigentlich wissen, wissen wir von Jesus. Er prägt eine radikal neue Denkweise, die es bis dorthin nicht gegeben hat. Und die ist hochspannend. Die wird auch ausgedrückt im Unser-Vater-Gebet, wo man betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Er hat es umgekehrt. Er hat den Referenzpunkt verändert von der Erde in den Himmel. Oder wir leben ja eh noch mit dem Referenzpunkt der Erde. Wir sagen, leben, 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 leben. Und wenn es gerade noch ein bisschen länger leben. Und vielleicht kommt dann mal noch etwas anderes später. Und Jesus sagt, alles im Himmel ist alles so, wie es Gottes Absicht ist. Und wir sollen beten und leben, dass da davon, von dem Himmel, etwas auf dieser Erde sichtbar wird. Und das Denkmodell Himmel, Referenzpunkt Himmel, hat extrem starke Konsequenzen auf unser Leben hier auf dieser Erde. Und ich behaupte heute Morgen, unser grösstes Problem, das wir haben als Christenheit im Westen, ist, dass wir das Denkmodell nicht haben, dass wir das Denkmodell Erde und das Denkmodell Himmel haben. Und vieles, was in der Bibel steht, kann man nur verstehen aus dem Denkmodell heraus, aus dem Himmel, dass der Referenzpunkt im Himmel ist. Ich habe es gesagt, es hat überaus starke Konsequenzen, wenn wir vom Himmel ausgehen. Jesus spricht, ich sage jetzt ein bisschen, was Jesus über den Himmel sagt, Jesus spricht im Zusammenhang vom Himmel sehr viel von Lohn. Jesus sagt, dass alle Sachen, die wir auf der Erde tun, eine ewige Auswirkung haben. Jesus sagt, dass das, was du heute lebst auf dieser Welt, dass das wirklich zählt. Oder? Der Hinduismus beispielsweise hat ja auch eine Zukunftshoffnung mit der Reinkarnation. Aber dort kann man sagen, ja, okay, die Reinkarnation, wenn ich halt das Leben in den Sand setze, dann habe ich eine nächste Chance in einem anderen Leben, wo ich dann vielleicht irgendwas forsche auf die Welt komme oder irgendetwas. Es zählt nicht wirklich, es hat schon Konsequenzen. Aber Jesus hat ganz eine andere Lehre gebracht. Markus 9, 41 lese ich, wo es steht, wenn jemand euch auch nur einen Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, wird er belohnt werden. Also das Kleinste, was auf dieser Welt passiert, wird gesehen und wird belohnt werden im Himmel. Das ist die Lehre von Jesus. Das ist nur ein Vers von diesen ganz vielen. Und das hat ganz konkrete Konsequenzen. Angesichts von dem Lohn plädiert Jesus für einen anderen Lebensstil. Jesus hat nie ein Wohlfühl-Evangelium verkündet. Jesus hat nie gesagt, los, wenn du Christ bist, dann gehst du schön in die Kirche, tust noch ein bisschen beten und wahrscheinlich findest du deinen Partner dort in der Kirche und dann am Abend kannst du ein bisschen ruhiger einschlafen, weil du Jesus hast. Das wäre so ein Wohlfühl-Evangelium, von dem hat Jesus gar nie geredet, von so etwas. Er hat auch nie so eine nebulöse Spiritualität gelernt, wo man nicht so recht weiß, wie man sich fühlen und tun soll. Sondern er hat völlig neue Wertmaßstäbe gesetzt zu ganz zentralen Themen, zum Beispiel zum Thema Geld, Umgang mit Geld. Jesus sagt, dass wir das Geld zum Wohl von anderen einsetzen sollen. Warum? Mit der einzigen Begründung, Lukas 19, Vers 6, auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Unser Umgang mit handfestem Geld hat eine Himmelperspektive. Wir sagen immer, wir können nichts mitnehmen, aber viel vorausschicken. Und das ist ein biblischer Ansatz. Mit einer konkreten himmlischen Hoffnung im Herz werden wir grosszügiger mit Geld umgehen, weil wir wissen, dass unser Umgang mit dem Geld Auswirkungen auf den Himmel hat. Das ist noch krass. Und sogar, sagt Jesus, hat es Umgang auf unsere Sexualität. Das finde ich sehr krass. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 12 in einer Aufzählung: Und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelreichs willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handle danach. Das ist krass. Das ist total radikal. Ich war gestern mit meinem Schwager zusammen und er hat seine Gotte, ist Diakonisse gewesen. Ist jetzt im Altersheim, gut 90. Und die Diakonisse heiraten ja nicht. Aber sie tun sich symbolisch mit Jesus verloben. Und sie hat gesagt, jetzt bin ich etwa 60 Jahre verlobt, jetzt wird es Zeit, dass wir jemanden heiraten können. Das ist einmal eine Himmelperspektive. Ich bin verlobt mit Jesus, verzichte auf vieles auf dieser Welt, weil ich mit dem Jesus verlobt bin, den ich werde heiraten. Aber ohne die Aussicht vom Heiraten ist Diakonisse sein. Blöd. Doof. Warum ist Jesus so radikal? Warum finden wir das so radikal? Zum Beispiel auf Sexualität verzichten, wegen dem Himmel. Weil wir einen unattraktiven Himmel haben. Und Sexualität zu unserem Himmel geworden ist. Und Jesus erdreistet sich, unseren Pseudo-Himmel zu erschüttern. Jesus sagt, sie leben mit eurem Leib auf eine Art und Weise, die am Himmel würdig ist. Und ich glaube, und ich sage das sehr, sehr vorsichtig und mit sehr viel Respekt auch, aber ich glaube, dass man mit unerfüllten Wünschen im Leben, mit einer Himmelsperspektive, völlig anders umgehen kann, als ohne Himmelsperspektive. Gerade auch auf dem sexuellen Gebiet. Weiter krasses Thema, wo Jesus sagt, wo eine Himmelperspektive hat, du musst vor nichts mehr Angst auf dieser Welt. Da finde ich richtig herausfordernd, aus der ersten Predigt, die Jesus hatte, man nennt die auch Bergpredigt, im Lukas wird sie Feldpredigt genannt. Jetzt sagt Jesus den Satz: Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Die Zuhörer haben gewusst, was Verfolgung bedeutet. Das bedeutet nicht, dass einfach jemand etwas Böses auf Facebook gepostet hat oder so. Sondern alle die ersten Jünger haben ihr Leben von Jesus gegeben. Die sind richtig verfolgt worden. Und der Kommentar von Jesus ist: Freut euch darüber. Zwei Vers später steht: Freut euch darüber, jubelt. Denn im Himmel erwartet euch eine grosse Belohnung. Seht ihr, wieder der Referenzpunkt im Himmel. Und wenn der Referenzpunkt nicht da ist, dann geht es nicht. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Die ersten Jünger haben den Tod als Konzept nicht wirklich ernst nehmen können, weil sie den Auferstandenen gesehen haben. Weil sie Jesus gesehen haben, der auferstanden ist. Sie haben gewusst, und wenn ich sterbe, eine Sekunde später werde ich in der Ewigkeit sein, in der Herrlichkeit. Wovor muss ich noch Angst haben? Und Jesus hat gesagt, du musst nicht vor denen Angst haben, die dir das Leben nehmen können. Du musst nicht Angst haben vor denen. Und nur aus dieser Himmelsperspektive heraus hätte Paulus an anderer Stelle können sagen, Römer 8, Vers 18, ich habe den Vers vor einer Woche schon gelesen, ich weiß es. Ich bin aber davon überzeugt, übrigens, Römer 8 ist ein Hoffnungskapitel. Also, den Römer 8 einmal durchlesen, die Haie in aller Ruhe und Stille, das wäre sehr, sehr hilfreich. Und seine Quintessenz, aus dem muss ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Wieder in Relation zu der Herrlichkeit gesetzt. Und liebe Christen, wenn wir etwas lernen möchten, dann ist es da. Wir haben einen Blick auf den Himmel, wir müssen unseren Referenzpunkt in den Himmel versetzen. Heute Morgen hat jemand gesagt im Briefing, wir sind mit einem Fuß im Dritten Weltkrieg. Ich glaube, wir sind in einer sehr schwierigen Zeit, wo sehr viele Sachen passieren, die uns nicht freuen. Hey, das Einzige, was uns in dem hinein, wo wir nicht mehr Angst haben, das ist nicht unser Lebensthema, werden, wo wir noch depressiv werden, aber ist unsere Hoffnung auf den Himmel setzen. Auf einen konkreten Himmel, auf einen erdigen Himmel. Was für ein Himmel haben die Paulus und die Jünger müssen glauben, dass sie so setzen können, sagen, was ist das für ein Himmel? Die eher griechische Vorstellung von einem Seelen- und Geisterreich verhebt da wahrscheinlich nicht. Von Millionen Jahren Glückseligkeit und das Millionen Jahr ist nochmal ein Jahr, Millionen Jahre Glückseligkeit. Ich weiß nicht, ob das für euch anmächtig ist. Was ist das für ein Himmel, wo die Menschen zu einem völlig anderen Lebensstil geführt haben? Ich glaube, es geht um einen konkreten, erdigen Himmel, wie das Land Kanaan war. Und darum habe ich gesagt, ich glaube, der Vergleich mit dem Alten Testament ist sehr wichtig. Der Himmel ist etwas sehr Konkretes. Sehnsucht nach Liebe und Gerechtigkeit fällt im christlichen Glauben nicht ins Leere. Nicht ins Nichts. Die ersten Jünger haben geglaubt, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und nach dem Tod sind sie Jesus nicht als Geist erschienen. Jesus ist ihnen nicht als Geist erschienen. Es gibt manchmal Menschen, die haben Todeserscheinungen, Begegnungen mit Verstorbenen. Das sind irgendwelche Dämonen und Geister, die da erscheinen. Aber Jesus ist wirklich auferstanden. Als Einheit von Körper, Seele und Geist. Haben sie ihn gesehen? Er hat einen Lieb gehabt, aber einen anderen. Er konnte durch Mauern durchgehen. Er ist plötzlich auftaucht und hat plötzlich wieder verschwunden. Die einen Jünger haben ihn nicht erkannt und dann doch wieder. Und die grösste Veränderung war, er hat einen Lieb gehabt, der nicht mehr gestorben ist. Es sind ja mehrere Menschen auferstanden. Es passiert auch heute noch manchmal, dass Menschen auferstehen. Oder Nahtoderfahrung haben, das ist nicht ganz gleich. Aber jeder ist bis jetzt gleich wieder gestorben. Jesus ist nicht mehr gestorben. Er hat einen anderen Lieb gehabt. Jesus ist auch so ein Kreis gewesen, mit den Möglichkeiten von einem Kreis, zweidimensionalen Flachländer. Und er ist auferstanden als Kugel. In einer Dimension, mindestens eine Dimension mehr. Und in dieser Kugel ist der Kreis enthalten. Aber es ist noch viel, viel mehr drin. Und wenn man sich vorstellt, die Kugel jetzt vielleicht ist die so über die Flachländer hineingerollt. Kannst du es vielleicht nochmal zeigen? Über die Kreise hineingerollt und die Jünger sind völlig verwirrt gewesen. Plötzlich ist ein Punkt erschienen und ist wieder weggegangen. Wieder über ihn. Sie haben die Dimension nicht gekannt. Das war eine neue Dimension gewesen. Und der Paulus hat gewusst, dass alle Nachfolger zu so Kugeln werden. Du bist eine Kugel. Egal, was für eine Figur das du hast. In Philipper 3, Vers 20 steht Folgendes. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper, er wird der Kreis, oder? Der zweidimensionale Kreis. Habe ich mich verschwätzt? Wird er seinem eigenen Körper gleich machen, wo Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Jetzt auf dieser Welt sind wir noch Flachländer, in den zwei Dimensionen, wir werden auferstehen als Kugeln. Und darin wird das Dreieck, die Innenperspektive vorhanden sein, aber noch viel, viel mehr. Das ist mal das eine, Jesus. Das zweite ist mir. Das heisst, Jesus ist der Erstling unter den Auferstandenen. Wir werden folgen. Als Kugeln. Das ist gleich, wie aus einem Buch aus einem Film wird. Und ich weiss, dass der Vergleich hinkt, weil Filme meistens schlechter sind als Bücher. Das ist aber die einzige Sache, die es hinkt. Das andere stimmt. Es gibt völlig neue Dimensionen, völlig neues Erlebnis. Und jetzt das Allerkrasseste ist, dass all die Kreise zu Kugeln werden. Jetzt habe ich ganz viele ungläubige Blicke gesehen. Ich versuche zu erklären, warum ich da glaube, dass das so ist. Und zwar ebenfalls im Römer 8, in dem Hoffnungskapitel. Dort können wir nachlesen, dass die ganze Schöpfung auf das zugeht. Übrigens am Kolosser 1, Vers 20. Wo es heisst, dass Jesus die ganze Welt, die ganze Schöpfung mit sich selber versöhnen wird. Und da steht, alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung wird befreit werden. Die ganze Schöpfung wird zur Kugel werden. Versteht ihr den Vergleich? Es ist extrem wichtig, es ist extrem konkret und wir merken, das Leben wird noch viel bunter werden. Es wird Dimensionen dazukommen. Man redet in der Theologie von Kontinuität und Diskontinuität. Kontinuität ist, dass es weitergeht, dass deine Geschichte, die du hast, deine Seele wird weiterleben. Kontinuierlich weiterleben. Es ist so ein Kreis, jetzt ist es in der Kugel drin, ein Teil davon, eine Ebene, da gibt es ja ganz viele Ebenen, oder? Wenn man die verschneidet. Ganz viele Ebenen, es wird einfach dein Kreis ist drin sein. Das ist die Kontinuität. Und die Diskontinuität ist, dass Gott eine neue Welt schafft. Dass neue Dimensionen dazukommen. Das ist beides, Kontinuität und Diskontinuität. Im Himmel werden aus Kreisen Kugeln und aus Büchern Film. Das ist nur ein Bild, gell? Das ist ein schwaches Bild. Aber es ist ein Bild. Und so wird es keine unpersönliche astrale Welt sein oder irgendetwas, wo, so ein bisschen, wo man vielleicht so ein bisschen eine Ahnung haben, sondern es wird sehr, sehr konkret sein. Und weil Jesus sagt, Jesus redet vom Himmel auf dem Haus vom Vater. Johannes 14, Vers 2 steht, es gibt viele Wohnungen im Hause meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Und in der gleichen Abschiedsrede, in der Endzeitrede im Johannes, sagt er, mein Vater ist euer Vater und mein Gott ist euer Gott. Also es wird das Haus vom Vater sein. Es wird sehr persönlich sein. Und wenn du mal im Himmel ankommst, dann wird die tiefste Sehnsucht nach Heimat wird gestillt werden und du wirst intuitiv sagen, da fühle ich mich daheim. Wie Leute, die bei uns in Zetalkirche kommen, sagen, da fühlt man sich einfach wohl. Dort ist noch mal ganz etwas anderes, weil da bist du im Ball, also es ist noch ein paar Dimensionen höher. Du wirst dort sein und wirst sagen, intuitiv, da fühle ich mich daheim, da bin ich daheim. Ich bin wie von dem Himmel geschaffen. Und wenn man sich vorstellt, dass Jesus seit 2000 Jahren am Bauen ist, oder? In 7 Tagen hat er die Welt geschaffen und seit 2000 Jahren ist er an die neue Welt am Schaffen. Wie genial wird das sein? Jesus ist durch das Kreuz ist absolut entscheidend und Auferstehung hat Jesus Zugang kam zu dieser neuen Welt. Zugang bekommen zu dieser neuen Welt. Jesus hat müssen sterben für das neue Leben und auferstehen. Niemand von uns wird einfach durchgewinkt. Sondern am Kreuz wird jeder von uns vor die Entscheidung gestellt. Will ich dem Jesus vertrauen? Will ich mit dem Jesus sterben und auferstehen? Um Zugang zu bekommen zu dem Himmel. Jeder Mensch von uns wird an dem Kreuz vor die Entscheidung gestellt. Mit Jesus sterben und auferstehen. Da tun wir in der Taufe tun wir das symbolisch auch zum Ausdruck geben. Ich bin mit Jesus gestorben. Mit Jesus sterben bedeutet, ich anerkenne und merke, dass mein Leben, so wie ich bis jetzt gelebt habe, nicht kompatibel ist mit dem Himmel. Und dass ich mein ganzes Gewicht Jesus anlege und sage, Jesus, nimmst du. Ich schaffe es alleine nicht. Das ist eine Kapitulation auch. Das Sterben. Die Bibel redet davon, den alten Mensch in den Tod zu gehen. Die Bibel redet auch von einer Wiedergeburt. Es hängt aber mit dieser Kapitulation zusammen, dass ich merke, so wie ich bin, aus mir raus, bin ich nicht gemacht für den Himmel. Ich trage zwar Sehnsucht da in meinem Herz, aber es geht noch nicht auf. Und mit Jesus auferstehen heisst, von Jesus das neue Leben geschenkt bekommen. Die Kugel, der Heilige Geist, der schon uns so eine Ahnung gibt von dem, was kommen wird. Bist du bereit, dem Jesus zu vertrauen? Gott respektiert deine Entscheidung, er akzeptiert auch ein Nein. Aber ich habe es am Anfang gesagt, die Bibel, Jesus redet von Himmel und Hölle. Und es ist nicht schön, von Hölle zu reden, ich weiß es. Aber vielleicht kann man sich das so vorstellen, und man macht es ja fast nicht mehr auf der Kanzel, von Hölle reden. Man kann sich das so vorstellen, ewig trennt sie von Gott. Das ist unsere Entscheidung. Aber unsere Entscheidung auf dieser Welt, die zählt. Die hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Du kannst dich heute entscheiden, Teil von dieser Neuschöpfung zu werden. Christliche Hoffnung ist viel mehr als eine banale, billige Jenseitsvertröstung. Es ist eine Hoffnung, mit der sich leben und sterben lässt. Vielleicht kennen die einen die Geschichte von Maximilian Kolbe. Es war ein Priester, ein Pater, ein katholischer Priester aus Polen, der nach Auschwitz kam, ins Konzentrationslager. Und so im Juli 1941 hat es ein paar, Häftlinge, die geflüchtet sind. Und dann sind die ganz anderen, die noch da waren, sind aufgestellt worden auf dem Platz, über 3 Tage hinweg. Und am Schluss sind die ganze Gruppe bestimmt worden, die anstelle von denen in Todesbunker müssen, von denen, die abgehauen sind. Und dann hat der Familienvater aufgerufen. Und der Familienvater hat aufgeschaut und gesagt, ich habe Frau und Kind daheim. Der Pater, der Maximilian Kolbe, ist vorgetreten, einen Schritt vorwärts gemacht und hat zum Nazi-Kommandant gesagt, ich gehe für den in den Todesbunker. Ich mache es für ihn. Und alle sind völlig überrascht, dass der Kommandant das akzeptiert hat. Und der Maximilian Kolbe ist am ganz Ende Juli 1941 in den Todesbunker gegangen. Mit einer Gruppe von anderen Leuten. Und am 15. August hat er Todesspritzen bekommen, weil er und noch 3 andere noch gelebt haben. Aber solange er gelebt hat, solange er konnte reden, hat er die anderen getröstet und hat ihnen vom Himmel erzählt. Ich glaube, das sind Geschichten, die nur mit einer Himmelshoffnung wahr werden können. Eine Himmelshoffnung, die viel mehr ist als eine banale, billige Jenseitsvertröstung auf ein Geister- und Seelenreich. Wir glauben, dass das Leben nicht alles ist. Der Glaube verleiht unserem Leben hier auf dieser Erde einen unglaublichen Wert und eine Tiefe und eine Schönheit. Es ist so wertvoll, wenn das Gewicht von unserem Leben in der Ewigkeit verankert ist. Weil dann kann das Boot vom Leben auf dieser Welt von Wellen von der Trauer, vom Leiden oder von Wellen vom Glück hin und her geworfen werden. Wir sind fest verankert im Himmel. Wenn du stirbst, dann wirst du sagen, wenn du in den Himmel kommst, ins Haus von Gott, eigentlich, und mit Jesus gelebt hast, eigentlich habe ich die ganze Zeit schon im Haus vom Vater gewohnt. Nur habe ich noch nicht alles gesehen, weil ich nur ein kleiner Kreis war. Vater im Himmel, danke dir von ganzem Herzen, dass du uns eine geniale Perspektive von der Zukunft vor Augen malst. Und es ist mir bewusst, dass menschliche Worte das nicht fassen können. Der Himmel. Danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass es etwas, wenn wir am schönsten Herbsttag mit den schönsten Farben von außen sind und die Sonne drin scheint und es ist einfach nur schön und glückselig und dann ist es einfach noch x-fach mal schöner bei dir. Herr, lass uns die Perspektive, lass uns die Hoffnung in unser Herzen tragen. Herr, lass uns radikale Menschen sein auf dieser Welt, wie wir das eben in uns tragen. Lass uns angstfreie Menschen sein, weil wir wissen, es kommt nur besser. Danke dir von Herzen dafür. Herr, und ich bitte dich jetzt einfach auch gerade hier rein für die Menschen, die eben vielleicht gerade von der Welle, vom Leid hin und her geworfen werden, dass ihren Anker im Himmel fest sein darf. Ich bitte dich für die glücklich sind, bitte auch für sie, dass ihr einen Anker darf fest im Himmel verankert sein. Danke vielmals, Herr. Ich bitte dich für die Menschen, die noch nicht sicher sind, ob sie Teil sind von dem Himmel. Herr, ziehe sie du zu dir. Schenk du, dass sie heute eine schicksalshafte Entscheidung treffen. Herausgefordert von dir am Kreuz, wo du uns eingeladen hast, zu dir kommen. Unser Dich auf dich zu werfen, unser Dich zu binden, mit dir verbunden sein. Das Sterben und Auferstehen. Amen.